Ich muss sagen, das war für mich ein bisschen eine Challenge als Chirurg, über die konservative Therapie zu sprechen. Aber wir werden schauen, wo wir den einen oder anderen Mythos vielleicht finden und aufklären können. Ich werde versuchen, Ihnen einen kurzen Überblick über die konservative Therapie der Wirbelsäulenbehandlung geben. Prinzipiell besteht die konservative Therapie auf vier Säulen aus meiner Sicht. Die erste Säule, die analgetische Therapie, sollte eigentlich da heißen medikamentöse Therapie, denn die analgetische Therapie ist ein Teil der medikamentösen Therapie. Dann kommen Infiltrationen hinzu, gefolgt von äußeren Stützen im Sinne von Mieder bzw. Orthesen. Und zu allerletzt und das Allerwichtigste aus meiner Sicht, die physikalische Medizin. Nun schauen wir uns einmal die einzelnen Punkte vielleicht ganz kurz an. Die medikamentöse Therapie, wie gesagt, sollte medikamentös heißen, denn die analgetische Therapie ist ein Teil davon. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir Patienten mit Osteoporose haben, die ebenfalls zum Beispiel antiresorptive Therapie bekommen. Also das ist auch ein Teil der konservativen Therapie, ganz wichtig. Patienten mit Metastasen, die hier entsprechende Therapie bekommen, ist ebenfalls ein Teil der konservativen Therapie. Aber ich habe da exemplarisch die analgetische Therapie hergenommen, denn die analgetische Therapie ist eine wichtige Säule, denn der Patient sollte und muss schmerzfrei sein, damit er auch aufstehen kann, üben kann und auch die physikalische Therapie durchführen kann. Kurz zum Schema. Es gibt das WHO-Schema, das Ihnen allen bekannt ist, bestehend aus den drei Stufen. Erste Stufe bei VAS 3-4 wird empfohlen, nicht-steroidalen Antirheumatika, Ibuprofen, Diclofenac etc. zusammen mit sogenannten Adjuvantien wie Corticosteroiden und Muskelrelaxantien. Das ist einmal die erste Stufe, mit der man beginnen kann und dann die medikamentöse Therapie schrittweise je nach den Schmerzen der Patienten dann auf die Stufe 2 erhöhen kann, auf die schwachen Opioide rübergehen kann mit Tramal und Ähnlichem. Und bei ganz starken Schmerzen kommen dann die starken Opiaten und Morphinderivate hinzu. Zusätzlich in Kombination kann man unterschiedliche Infiltrationsmöglichkeiten anbieten. Es gibt je nach Schmerzpunkt unterschiedlichen Lokalisationen für eine Infiltration. Wichtig ist es, wie schon vorher erwähnt worden ist, dass die Infiltration genau eigentlich dort passieren sollte, dass das Mittel, das wir infiltrieren wollen, dorthin kommen sollte, wo wir das auch machen wollen, in dem Fall unter einer Kontrolle, Bildwandler oder CT gezielt. Zum Beispiel hier sehen Sie eine epidurale Infiltration, das ganz gut bei radikulären Schmerzen, bei Affektionen der Nervenwurzel, zum Beispiel durch Bandscheiben oder durch knöchernen Stenosen, gute Ergebnisse bringen kann. Hier kann man lokalen Anästhetika in Kombination mit Corticosteroiden applizieren. Eine weitere häufige Art der Infiltration ist die periradikuläre Infiltration oder die selektive Wurzelblockade. Sie sehen hier unten eine selektive Blockade bzw. selektive Infiltration von den Wurzeln hier, L5 und auf der anderen Seite S1-Wurzel. Ebenfalls bei Kompressionen der Nervenwurzeln, bei Schmerzsymptomen, die eben durch eine Foramenstenose, durch Discus Prolaps bedingt sind, bringt es hier dem Patienten eine meistens auch längerfristige Ausschaltung der Schmerzen. Wichtig hier auch bitte Kontrolle unter Bildwandler bzw. CT gezielt, damit wir auch wissen, wo tatsächlich unsere Infiltration hingeht. Sehr häufig wird auch die Technik der Facettengelenksinfiltration verwendet. Sollte nach begonnener medikamentöser Schmerztherapie dann angesetzt werden. Man kann es diagnostisch oder therapeutisch verwenden. Ebenfalls unterschiedlich, also es gibt unterschiedliche Techniken. Sie sehen hier auf der rechten Seite die Technik der Gelenksinfiltration, wo man also mit der Nadel ins Gelenk hineingeht und das lokale Anästhetikum dorthin spritzt, beziehungsweise die Infiltration um den Ast des Ramus dorsalis, um den medialen Ast des Ramus dorsalis, hier die Gelenksfacette, die Gelenkskapsel versorgt. Wir gehen weiter zu den äußeren Stützen. Mieder-Orthese-Behandlung wird sehr häufig bei sehr vielfältigen Krankheitsbildern, auch Verletzungen, angewendet, unter anderem bei Trauma, bei Skoliosen, Osteoporose, bei drohenden pathologischen Frakturen, bei Spondylitis und viele anderen Krankheitsbildern der Wirbelsäule. Ich möchte Ihnen ein paar Behandlungen hier herausstreichen. Sehr häufig die Korsettbehandlung bei Skoliosen, bei idiopathischen Skoliosen. Hier gibt es unterschiedliche Korsetts. Am häufigsten wird dieses Chenot-Modell verwendet. Die Indikation dafür ist eine Krümmung von 20 bis 40 Grad und nicht darüber, beziehungsweise eine Progredienz von 5 Grad in 6 Monaten. Und wichtig ist, dass man ein Restwachstum von mindestens einem Jahr hat, damit das eben auch wirken kann, damit man genug Zeit hat, die Krümmung auszugleichen. Und ganz wichtig auch, dass man hier eine weiche, eine flexible Krümmung haben soll. Ansonsten ist die Versagerrate bei steifen Krümmungen sehr hoch. Was ist das Prinzip? Hier bedient man sich dem Prinzip der aktiven Korrektur. Einerseits soll die Rotation, aber auch die Extension und die Krümmung, also soll eine Krümmungumkehr stattfinden. Das heißt, man baut im Korsett enge Kurven, die sozusagen von der einen Seite, von der Krümmungsseite auf die Krümmung draufdrücken, dort sehr eng sind, und auf der anderen Seite gibt es Plätze, wo dann der Patient quasi sich mit der Muskulatur hineinatmen und hineinbewegen kann, und das über eine lange Zeit sollte dann zu einer aktiven Wiederherstellung des Profils der Wirbelsäule führen. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass natürlich die Compliance des Patienten vorausgesetzt ist, denn das Korsett soll mindestens 23 Stunden am Tag getragen werden, also da ist eine hohe Compliance vorausgesetzt. Es gibt unterschiedliche Modelle, am allerhäufigsten dieses Chenot-Modell, aber auch gibt das Boston und auch Milwaukee Korsett für unterschiedliche Krümmungen der bzw. unterschiedlichen Abschnitten der Wirbelsäule. Es gibt sehr viele unterschiedliche Orthesen, die man verwenden kann. Sie sehen hier einen Überblick über verschiedensten Mieder, Gipsmieder, Orthesen und anderes mehr. Möchte Ihnen die Orthesenbehandlung bzw. die Mederbehandlung in der Unfallchirurgie ein bisschen näher bringen, und vielleicht kommen wir auch zu dem Mythos, der ursprünglich angesprochen wurde, weil es ist schon lange her, wie ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wer im Publikum schon einmal ein Gipsmieder angelegt hat, denn meinen letzten habe ich, glaube ich, vor 12 oder 15 Jahren angelegt. Also es ist schon lange her, aber es ist eine brauchbare Alternative manchmal, und deswegen möchte ich Ihnen das auch zeigen. Sie sehen hier in den Darstellungen, einerseits im Mittelalter und auch später hat man sich der konservativen Behandlungsmethoden bedient, und wie Sie hier sehen können, durch Längszug und Lordosierung der Wirbelsäulen versucht, die Wirbelsäule bzw. den Wirbelkörper zu reponieren. Ganz kurz über die Biomechanik und ganz ein kurzer Überblick über die Klassifikation der Frakturen. Wir haben grob gesehen drei verschiedene Arten von Brüchen. Je nachdem, welcher Teil des Wirbelkörpers betroffen ist, gibt es die sogenannten mehr oder weniger stabilen A-Frakturen, wo nur die ventrale Säule, also der Wirbelkörper, betroffen ist. Dann gibt es die etwas instabileren Frakturen, die sogenannten B-Frakturen, wo auch die hintere Säule, die Zugurtung von hinten, die dorsale Zugurtung mit betroffen ist. Und dann gibt es die ganz instabilen Frakturen, die Typ-C-Frakturen, wo eine Rotationskomponente dazukommt. Und wir sprechen jetzt bei der Behandlung, bei der konservativen Behandlung der thorakolumbalen Frakturen über die sogenannten stabileren Frakturen, Typ-A-Verletzungen. Wenn wir ein Gipsmieder anlegen wollen, eine Fraktur mit einem Mieder behandeln wollen, dann brauchen wir mal eine Reposition. Das ist ganz wichtig. Und die Frage ist, was ist eine Reposition und wie kann man das reponieren? Ich gehe noch einmal ganz gerne zurück, finde das genial, diesen Streckbett und dann mit dieser Nudelwalker da hineinzufahren und die Lordose durchzuführen. Sollte man vielleicht einmal im OP einführen. Was wollen wir bei der Reposition machen? Sie sehen, hier ist die vordere Säule komplett zerstört. Das schaut aus wie ein Sack voller Nüsse und das wollen wir auseinanderziehen. Wie gelingt uns das? Wir müssen aus dieser stabilen Kompression wieder eine instabile Situation machen, indem wir die dorsalen Elemente zueinander führen, somit die vordere Säule auseinanderziehen. Das heißt, es kommt wie ein Akkordeon, zieht sich der Wirbelkörper auseinander und gewinnt wieder an Höhe. Allerdings ist das Ganze eine instabile Situation. Was ist unser Ziel? Wir wollen wieder die Belastbarkeit des Wirbelkörpers damit wiederherstellen und wir wollen natürlich eine Neurologie beheben. Ich möchte an dieser Stelle, weil da Neurologie steht, betonen, normalerweise, üblicherweise, wenn wir eine Neurologie haben, dann operieren wir. Ich bin auf das jetzt eingegangen, möchte ein bisschen noch aus der Vergangenheit Ihnen einfach die Methoden zeigen, die wir früher angewendet haben, wo wir die jetzigen Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten nicht hatten. Aber es kommen auch immer wieder Patienten, die sich nicht operieren lassen möchten oder Patienten, die aus irgendeinem Grund nicht operiert werden können. Und auch hier müssen wir in der Lage sein, eine Möglichkeit der Behandlung anzubieten. Wie ich schon erwähnt habe, wenn wir eine Reposition durchführen, dann haben wir eine instabile Situation und daher brauchen wir eine Reposition mit einer Retention. Das heißt, wir müssen die Reposition halten können. Daher ganz wichtig, dass die Reposition und Retention Hand in Hand gehen. Mit einem Gipsmieder können wir Frakturen von TH10 bis L3, L4 retenieren, behandeln. Schaut so aus, wir kommen dem Mythos schon näher, das ist schon ganz alt. Also, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube, das ist aus einem Lorenz Böhler Buch. Das Ganze geschieht durch einen dorsalen Durchhang und durch Zug an den Extremitäten. Ich möchte Ihnen das jetzt einmal darstellen, warum wir einen dorsalen Durchhang brauchen. Das ist ganz wichtig, weil wir dadurch den Längszug einerseits anwenden können. Das heißt, wir können durch den Zug an den Extremitäten gegengleich die Höhe des Wirbelkörpers wiederherstellen. Geht gar nicht anders, das machen wir auch im OP auf dem Operationstisch. Und andererseits haben wir die optimale Möglichkeit zur Wiederherstellung der Lordose, also das Aufklappen des Wirbelkörpers von hinten und lordosieren. Und es kommt zu keiner einseitigen Stauchung der Wirbelsäule. Also wir wissen, die Wirbelsäule ist ganz gerad und wir haben eine gute Lordose und wir können damit den Wirbelkörper fast anatomisch wiederherstellen. Wie schaut so etwas aus? Ich zeige Ihnen einen Fall, das gibt es mir. Das ist ein 25-jähriger Patient mit dieser Fraktur, ist eine Kompressionsfraktur, eine inkomplette Berstungsfraktur, die Deckplatte ist gebrochen, Sie sehen das hier im CT und aus irgendeinem Grund, kann das jetzt gar nicht mehr sagen, wollte sich der Patient nicht operieren lassen, daher ein Gipsmieder und ich möchte Ihnen nur zeigen, wie man das macht. Der Patient liegt wir nehmen den Extensionstisch dafür. Wichtig ist, dass in diesem Bereich, also die Schultern und die Oberschenkel und der Hintern auf einer Platte liegen und die restliche Wirbelsäule frei hängt, dann bringt man einen Riemen, einen Lederriemen in dem Fall, unter dem Patienten durch und der wird mit einer Einrichtung, das an der Decke hängt, zusammen verbunden. Das schaut, hat früher so ausgeschaut, genauso ausgeschaut, wie es auch der Lorenz Böhler in seinem Buch berichtet. Also der Riemen ist unter dem Patienten und der Zug kann nach oben, also es kann nach oben gezogen werden. Der Vorteil ist, dass je mehr Zug man ausübt, desto mehr Lordose hat man, desto mehr geht der Patient wie ein U-Hackerl nach unten. Wenn man der Meinung ist, dass da genug Zug ist, dann machen wir das so, dass wir normalerweise, also ich gebe immer eine Sicherheitsnadel da rein und mache dann ein Röntgen, damit ich ungefähr weiß, wo ist mein größter Zug, und das sehen Sie so im Röntgen. Wenn Sie das richtig platzieren, dann haben Sie das dort, wo der Wirbelkörper ist, der richtet sich so weit wie möglich auf. Und dann beginnen Sie mit der Polsterung. Das ist ganz wichtig, dass der Körper gut gepolstert ist. Es kommt sonst oft zu Entstehung von Druckulzera an den Knochenursprüngen, und das ist ganz unangenehm. Der Patient zeigt auf seinen Bauchnabel, weil das muss man dann markieren. Wir müssen wissen, wo der Bauchnabel ist. Das zeige ich Ihnen auch, warum. Wir beginnen dann mit dem Gipsen. Also das Ganze wird mit den Gipsbinden umwickelt, und danach wird dann dieser Riemen dann rausgezogen, und dann gipst man das Loch, wo dieser Riemen ist, noch einmal zu. Und der Nabel ist deswegen wichtig, dass wir einfach wissen, wo der Nabel ist, wo die Mitte des Bauches ist, und dann wird das markiert. Dann werden die unteren Begrenzungen des Gipsmieters markiert, und wenn der Gips trocken ist, schneidet man ein Bauchloch aus, das sogenannte Fressloch, also damit, wenn man da etwas zunimmt, kein Engegefühl besteht, und auch die unteren Begrenzungen über den Darmbeinschaufeln werden geschnitten und gepolstert. So schaut das Bild aus im Röntgen, und so schaut das eigentlich aus, wenn das fertig ist, wenn es getrocknet ist. Wichtig ist, dass also hier keine Druckstellen in diesem Bereich stehen und dass der Patient auch sitzen kann, dass er in den Hüften beugen kann und dass er sich dann auch damit normal bewegen kann. Sie sehen hier auch ein Bild wieder aus der Ära von Lorenz Böhler, wo er Patienten wie hier und hier mit Gipsmieder physikalisch auch behandelt. Also das sind natürlich nicht mehr, unsere Patienten sind heutzutage natürlich nicht mehr so dünn, wie sie das damals waren, aber ja. Die Komplikationen, eigentlich die einzige Komplikation, wie ich schon erwähnt habe, Druckstellen, wenn man das Ganze nicht gut polstert, können sehr leicht zur Entstehung von Druckstellen kommen. Die Dauer der Behandlung ist ungefähr 14 Wochen, also alles zwischen 12 und 16 Wochen. Dabei ist es ganz wichtig, dass Sie regelmäßige Röntgenkontrollen durchführen, einmal wöchentlich in den ersten 8 Wochen und danach für die nächsten 4 bis 8 Wochen zweiwöchentliche Kontrollen. Und der Mieder soll alle 2 Wochen gewechselt werden, beziehungsweise wenn er locker wird, dann früher. Etwas moderner ist die funktionelle Therapie. Ganz wichtig, eine Therapie mit einem Mieder braucht kurze Ruhepause. Wir wollen eine funktionelle Therapie einführen. Das heißt, Sie kommen jetzt mit den Gedanken von dem Gipsmieder bitte weg. Wir gehen zum nächsten Schritt. Patient kommt mit einer stabilen Fraktur und soll funktionell behandelt werden. Das heißt, wir nehmen den Patienten auf, er bekommt Schmerztherapie, hat eine Ruhepause und danach bekommt er einen Mieder. Das kann ein Mieder sein, ein Dreipunktmieder, wie Sie es oben bei der blonden Dame sehen, oder es kann im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule zum Beispiel mit einem etwas elastischeren Mieder sein, wie so ein Lumotren, wie Sie hier sehen. Und ganz, ganz entscheidend, man beginnt mit der frühen Mobilisierung ab der ersten Woche. Das kommt eigentlich sehr häufig vor bei alten Patienten mit osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, die nicht so aussehen wie diese Dame da, aber das ist eigentlich unser Hauptklientel. Natürlich muss man diese Patienten auch führen, entsprechend dann in den Wirbelsäulenambulanzen immer wieder Röntgenkontrollen, um hier eine entsprechende Dokumentation, eine entsprechende Feststellung der Dynamik hat und auch jederzeit operativ, wenn es zu einer Verschlechterung kommt, reagieren kann. So schaut das aus mit dem Mieder, das abnehmbar ist. Hier kann man also mit dem Mieder sich bewegen, physikalische Therapie und so weiter, ist keine Kontraindikation beim liegenden Mieder. Da ist das Beispiel einer 67-jährigen Patientin mit einer osteoporotischen Fraktur, Patientin, große Schmerzen, bettlägerig. Man sieht hier im MR die Fraktur, man sieht also hier, wie es leuchtet, und die Patientin ist dann auch mit einem Dreipunktmieder behandelt worden und ist dann völlig problemlos abgeheilt. Dann möchte ich Ihnen noch die Behandlung der HWS, die konservative Therapie der Frakturen der HWS, noch ein bisschen näher beibringen. An der HWS, an der oberen HWS, werden Orthesen sehr häufig verwendet, am häufigsten die Verletzungen bei der Verletzung von DENS. Ganz kurz die Unterteilung nach D'Alonso-Anderson. Es gibt drei Arten von DENS-Frakturen, nämlich die an der Spitze, wie Sie hier sehen, das ist Typ 1, dann gibt es die Typ 2-Frakturen und Typ 3, die in den Basis des zweiten Halswirbelkörper hineingehen. Die Typ 2-Frakturen werden wiederum eingeteilt in drei unterschiedlichen Kategorien, A, B, C. Das sind Querfrakturen, dann schräg verlaufende Frakturen und Frakturen, die dann hier mit einer Zerstörung auch des Körpers einhergehen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es mit der Therapie der Dehnfrakturen zusammenhängt. Das ist wichtig, wenn man Patienten mit Dehnfrakturen therapiert, dann gibt es unterschiedliche Faktoren, nämlich einen Patientenfaktor, also es geht darum, wie alt ist der Patient, wie ist sein Körperbau und ist der Patient gesund oder nicht gesund, wie viele Komorbiditäten hat er, und dann geht es darum, wie schaut die Fraktur aus, also da ist die Frakturklassifikation deswegen umso wichtiger, wie alt ist die Fraktur und gibt es da Dislokationen. Dann entscheidet man sich für die operative oder konservative Therapie natürlicherweise, und die konservative Therapie kann man eben, ist abhängig von den Frakturtypen, das kann man anwenden bei den Typ 1 Frakturen, bei diesen Dehnspitzenfrakturen, wenn es hier zu keiner Dislokation kommt, oder bei den Typ 3 Frakturen, erinnern Sie sich an die Frakturen, Typ 3 gehen in den Dehnskörper hinein, die, wenn das simple Frakturen sind, wenn das zu keiner Zerstörung des Dehnskörpers gekommen ist, dann kann man diese Frakturen sehr leicht konservativ behandeln. Und dann Typ-2-Frakturen habe ich damit Fragezeichen gekennzeichnet, weil die muss man dann extra anschauen. Da gibt es ja eben auch wieder eine Unterteilung, und die Typ-A-Frakturen, also die einfachen Querfrakturen, kann man ruhig mit einer externen Immobilisation, also entweder mit einer Schanzkrawatte oder mit einer Orthese, mit einer anderen Art der Orthese behandeln. Und das ist die Frage, welche Behandlung wir da nehmen können, weil wir haben da unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten von der weichen Schanzkrawatte, wie Sie hier sehen, bis hin zum Philadelphia-Kragen, bis hin zu Stiffneck und bis zu dieser Halo-Fixation, wie Sie hier sehen können. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Wenn Sie Typ-2-Frakturen haben, diese queren Frakturen, die wir gesehen haben, da gibt es natürlich, wenn Sie die konservativ behandeln, gibt es bessere Ergebnisse für die Fixation mit dem Hallo. Hallo ist ein bisschen steifer, lässt weniger Bewegung zu, daher eine höhere Heilungsrate mit dem Hallo. Ob das gut ist oder nicht gut ist, auf das komme ich dann später, aber jetzt einmal einfach nur die Ergebnisse dieser Meta-Analyse. Wenn es um die Typ-3-Frakturen geht, ist das Ganze einfacher, die heilen alle konservativ. Sie sehen hier, die Orthesen haben eine sehr hohe Heilungsrate mit 92% und der Halo-Fixateur hat ein bisschen höhere Heilungsrate von 95%. Die Frage ist aber, ob der Halo gut ist und für wen der Halo gut ist. Wir wissen, der Halo ist etwas steifer, etwas fixer, kräftiger, lässt weniger Bewegung zu. Aber was macht das mit dem Patienten? Gibt es da Komplikationen und wie schaut es damit aus? Es gibt viel Literatur, die den Halofixateur verdammen und sagen natürlich hohe Komplikationsrate, wie Sie hier sehen, 9-36% PIN-Infektion, das ist ja nicht wenig, also das ist eine Komplikation, die rein auf den Halo bezogen ist. Das haben Sie bei der Schanzkrawatte natürlich nicht. Und da ist eine Arbeit aus dem Jahr 2006, die haben einfach die Komplikationsrate bei Halofixation angeschaut und haben eine sehr hohe Komplikationsrate gehabt, unter anderem auch mit 8 Todesfällen, systemischen Komplikationen. Bis hin zu einer Arbeit, die auch 2006 erschienen ist, die sozusagen bei den alten Patienten den Halo als Todesstrafe hingestellt hat, denn die Ergebnisse haben gezeigt, dass bei den alten Patienten die Morbidität sehr hoch ist. Wenn Sie hier anschauen, diese Zahl ist diese 40, das sind 40% Todes, also 40% der behandelten Patienten, die alt waren, sind gestorben, wenn sie ein Halo bekommen haben. Hingegen, wenn sie eine Schanzkrawatte gehabt haben, war das nur 12%. Bei den jüngeren Patienten war das anders, da waren nur 2% sind gestorben und das war also hat deutlich gezeigt, dass bei den alten Patienten die Halofixation ein großes Problem darstellt und die Mortalität und Morbiditätsrate dadurch sehr erhöht ist. Es gibt aber auch Literatur für den Halo natürlich, ja, kommt auf die Auswahl des Patienten an. Bei dieser Patientin, wenn Sie ein Halo einbauen, sollte das kein Problem sein. Bei den jungen Patienten, die tolerieren das gut. Es gibt eine große Kohortenstudie mit über 200 Patienten, die gezeigt hat, dass eigentlich die Anwendung von Halofixation auch bei den älteren Patienten zu keinen systemischen oder nicht zu erhöhten systemischen Komplikationen geführt hat. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen sein. Wir wissen es nicht. Ich persönlich verwende seit Jahren kein Halo mehr. Ich denke, entweder wenn das ein Patient ist, der operiert werden kann, operabel ist, dann wird er operiert. Ansonsten benütze ich persönlich die weiche Schanzkrawatte und kein Halo. Nochmal bei den jüngeren Patienten, wenn Sie einen jungen Patienten nicht operieren können, ist die Anwendung von Halo nicht so problematisch. Aber wir reden hier von einem Gros der Patienten, die alle über 80 Jahre sind. Halo kann man auch sehr gut für die Reposition verwenden, den Ring. Sie sehen hier, kann man einen Längszug, da waren wir gerade dabei, irgendeine atlantoaxiale Dislokation zu reponieren, Zug an den Ring und unten ein Hypomochlion, die andere Hand. Das kann man sehr gut als dieses Tool verwenden. Bin gleich fertig, ich sehe schon. Da ein ganz kurzes Beispiel einer Dehnfraktur und Sie sehen das Ergebnis nach konservativer Therapie. Problemlos und wunderbar hier konsolidiert. Dasselbe kann man auch für die untere HWS verwenden, wenn es nicht zu einer Operation kommen kann, dann kann man eine äußere Fixation im Sinne von Stiffneck und harten Schanzkrawatten für die Behandlung von diesen Frakturen verwenden. Hier sehen Sie das Heilungsergebnis nach 3 Monaten mit einer leichten Kyphose. Das letzte ist die physikalische Medizin und da gehe ich aber nicht weiter, weil da gibt es einen Experten, der dann genau auf das eingehen wird, der das kompetenter als ich machen wird. Nur ein kurzes Wort. Ich denke, dass die physikalische Medizin aus meiner Sicht eines der wichtigsten Säulen ist, egal ob wir konservativ oder operative Behandlung fortsetzen. Dann vielen Dank.